Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Die Zahl der Insolvenzen nimmt deutlich zu. Familiengeführte Fuhrunternehmen sind besonders unter Druck. Vor allem für ostdeutsche Mittelständler sind es gerade schwere Zeiten. Die Industrie in ihren Heimatregionen schwächelt, osteuropäische Konkurrenz verschärft den Wettbewerb und Rücklagen fehlen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die Geschäftsentwicklung der BLG Logistics Group, die am Montag ihr Jahresergebnis für 2023 bekannt gegeben hat, über enorme Summen, die die EU-Häfen in den kommenden 10 Jahren investieren müssen und über ein neues Geschäftsfeld der Mediterranean Shipping Company, MSC. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sebastian Reimann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, trotz der vom 1. Mai unterbrochenen Woche hat sich ja einiges in der Logistikwelt getan. Du hast einen besonderen Blick auf die BLG in Bremen geworfen, denn das Unternehmen hat, wie du schon gesagt hast, seine Jahresbilanz vorgestellt. Mehr Umsatz, aber weniger Gewinn steht unter dem Strich. Heißt konkret, 1,2 Milliarden Euro Umsatz sind eine Steigerung von 8,81%. Gleichzeitig sinkt das Ergebnis vor Steuern, man nennt das ja auch so schön EBT, von 55,7 Millionen Euro im Vorjahr auf noch 36,1 Millionen. Das Unternehmen ist ja in mehreren Geschäftsfeldern aktiv. Wie haben die sich denn im Detail eigentlich entwickelt?
Ja, genau. Also über den deutlichen Rückgang des EBT gibt der Geschäftsbericht Aufschluss. Darin heißt es nämlich, der Rückgang sei im Wesentlichen begründet durch das geringere Beteiligungsergebnis des Geschäftsbereichs Container. Hier liege die deutliche Abweichung zum Vorjahr auch daran, dass im Vorjahresergebnis eine Zuteilung von Finanzanlagen in Höhe von anteilig 35,4 Millionen Euro, die die Wertaufholung des Beteiligungsbuchwerts der Eurogate-Container Wilhelmshaven betrafen, ausgewiesen ist.
Boah, das ist ja mal Finanzfachsprache.
Ja, fies, ne?
Ja, aber klar, als Erklärung natürlich nicht so ganz unwichtig. Ich würde so verstehen, die Container haben sich eher schwach entwickelt. Wie lief es denn in den anderen Segmenten? Da gibt es ja noch die Kontraktlogistik und das Automobilsegment.
Ja, also zunächst mal alle drei Geschäftsbereiche, Automobile, Kontrakt und auch Container, schlossen mit positiven Ergebnissen ab. Die Kontraktlogistik hat ihre Ziele trotz teilweise deutlicher Rückgänge an einzelnen Standorten erneut erreicht. Daran sieht man wohl, dass die 2022 eingeleitete Neuausrichtung, bei BLG Roadmap Contract genannt, offenbar Wirkung zeigt. Und besonders hervorsticht allerdings der Umsatz im Bereich Automobile. Der ist nämlich deutlich um 62,1 Millionen Euro auf 641,9 Millionen gestiegen. Und das liegt an höheren Erlösen im Transportbereich sowie im Lagergeschäft. Dazu wiederum habe die gute bis sehr gute Auslastung und Produktivität der Binnenterminals insbesondere im Fahrzeugumschlag und bei den technischen Dienstleistungen beigetragen, hieß es.
Ja, so nun nimmt man das Automobilsegment bei der BLG ja immer vor allen Dingen in Bremerhaven am maritimen Terminal so richtig wahr. Und da habe ich immer noch so im Kopf, dass es da in der Vergangenheit ja nicht immer so ganz rund lief. Hat sich die Lage da mittlerweile verbessert?
Da erinnerst du dich durchaus richtig. Dazu sagte Matthias Magnoa, der COO, er hätte das Autoterminal Bremerhaven vor einem Jahr noch als Sorgenkind bezeichnet. Dem geht es nun aber deutlich besser. Der Standort hat dieses Jahr oder vergangenes Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben und somit ja auch eine erhebliche Ergebnisverbesserung erreicht.
Ja, Matthias Magnoa wird ja der Nachfolger von Frank Dreke und die Bilanzpressekonferenz in dieser Woche war ja somit die letzte des nun scheidenden Vorstandsvorsitzenden. Wie war das denn für Frank Dreke? Der ist ja immerhin 12 Jahre an der Spitze der BLG gewesen.
Ja, stimmt. Und der war schon sichtlich bewegt. Alles Schöne geht mal zu Ende, hat er gesagt. Und auch, ich höre mit großer Zufriedenheit auf. Das klingt zwar nicht nach einem leichten Abschied, aber ich glaube, er wird es schon überstehen. Ne? Und außerdem weiß er mit Matthias Magnoa das Unternehmen in guten Händen, denn der ist ja schon 3 Jahre dabei und hat die Restrukturierung tatkräftig mitgestaltet.
Ja, lass uns nochmal zurück zum Automobilgeschäft kommen. Da schwächelt die deutsche Industrie ja gerade ein wenig. Zugleich drängen diese ganzen chinesischen Hersteller verstärkt auf den europäischen und auch den deutschen Markt. Wie reagiert man darauf bei der BLG?
Das ist in der Tat ein wichtiger Trend, den vor allem Matthias Magnor im Blick hat. Der war nämlich vor einigen Wochen in China und hat ein Friendship Agreement zwischen dem BLG Auto Terminal und dem Haitong Roro Terminal in Shanghai unterzeichnet. Das hat er erzählt am Montag. Mit der Kooperation wolle man chinesische Automobilhersteller beim Export ihrer Fahrzeuge nach Europa unterstützen, denn die chinesischen OEM hätten den europäischen Markt für sich entdeckt und deshalb sei es für die BLG eben auch sehr wichtig, gute und belastbare Beziehungen nach China zu haben und aufzubauen. Und auch Dreke betonte, dass sich das ATB als europäische Drehscheibe für Automobiltransporte zwischen China und Europa positioniert.
Ja, das sind ja nochmal spannende Nachrichten, eine interessante strategische Entwicklung, denke ich. Und es passt zu einer anderen Meldung. Die Mediterranean Shipping Company, wir kennen sie alle als MSC, startet in ein neues Geschäftsfeld. Was das ist, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, da sind wir wieder. Und jetzt geht's um das neue Geschäftsfeld von MSC. Die Reederei hat nämlich der norwegischen Roro-Reederei Gram Car Carriers ein Übernahmeangebot unterbreitet. Das beläuft sich mal auf schlappe 696 Millionen US-Dollar. Und Gram Car Carriers gehören 18 Autotransportschiffe, die das Unternehmen aber nicht selbst vermarktet, sondern an große Reedereien wie Wallenius Wilhelmsen oder auch Eukor verchartert.
Klingt nach einem richtigen Megadeal. Wie wird denn in der Branche und von Analysten dieser Deal diskutiert?
Naja, also MSC ist ja eigentlich die globale Nummer 1 in der Containerschifffahrt und selbst wenn die Flotte bereits 2 Autocarrier umfasst, ist dieses Marktsegment für MSC dann natürlich schon irgendwie neues Terrain. Der Konzern wolle sein Engagement im Autotransportgeschäft ausweiten und Synergien zum eigenen Liniengeschäft heben, heißt es. Tatsächlich befördert MSC ja bereits ein bedeutendes Volumen von Fertigfahrzeugen per Container. Und einen besseren Zeitpunkt für den Exit der bisherigen Eigner kann es aus Sicht der Analysten von Clarksons und Pareto nicht geben. Denn der Marktwert der Flotte von Gram Carriers befindet sich aufgrund der Kapazitätsengpässe im Roro-Sektor auf einem historischen Höchststand. Clarksons bezeichnet das Angebot dann auch als großartigen Deal und Pareto spricht immerhin von einem fairen Preis.
Ja, das klingt in der Tat interessante Entwicklung in dem Markt. Der Deal bringt mich nochmal zur BLG. Die ist ja nämlich auch mit der MSC verbandelt. Denn wesentlich für die Umschlagsentwicklung in diesem Jahr in Hamburg wird die Verlagerung von MSC-Diensten zu den Hamburger Terminals der Hala sein. Derzeit geht man davon aus, dass dies frühestens im vierten Quartal des Jahres 2024 beginnen und das Umschlagvolumen der Gesellschaft 2024 noch nicht wesentlich beeinflussen wird. Für die anderen Standorte erwarte man keine negativen Auswirkungen eines möglichen Einstiegs vom MSC bei der Hala, heißt es seitens der BLG. Denn das Unternehmen sei ja langfristig eng mit MSC verknüpft.
Ja, weiten wir mal den Blick vielleicht so ein bisschen. Stichwort Häfen insgesamt. In den kommenden 10 Jahren müssen die EU-Ports schätzungsweise 80 Milliarden Euro in ihre Infrastruktur investieren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die der Europäische Seehafenverband ESBO erstellt hat. Und darüber berichtet ja unser Brüsseler Kollege Frank Hütten in der aktuellen DVZ. Wir haben den Beitrag mal in den Shownotes verlinkt. Echt sehr spannend.
Ja, absolut. Wie kommt denn diese Summe zustande und ist das jetzt viel oder wenig?
Tja, wie man das so nimmt, ne? Also bei der Summe handelt es sich erstmal nur um die Investitionen, die von den Betreibern der Häfen gestemmt werden müssen. Und ich finde, die klingt schon verdammt hoch, muss man mal ehrlich sagen. So berichtet es jedenfalls einer der Studienautoren beim ESPO-Jahreskongress in Paris. Und dazu kämen dann noch Investitionen privater Partnerunternehmen, die dann etwa in Offshore-Windanlagen, Elektrolyseure oder neue Containerterminals fließen würden. Dadurch könnte noch ein Vielfaches der 80 Milliarden Euro hinzukommen, heißt es. Und an der Studie haben übrigens 84 EU-Häfen teilgenommen.
Aha. Welche Rolle spielen denn Erweiterungsprojekte in den Häfen?
Ja, die bleiben wichtig, aber verlieren laut der Untersuchung an Bedeutung. Deutlich gestiegen auf 23% sei der Anteil der geplanten Projekte, die unmittelbar mit der veränderten neuen Energienutzung im Zusammenhang stehen oder mit Klima- und Umweltschutzpolitik.
Das leuchtet ja ein, denn Energiewende und Klimaschutzpolitik stellen die Häfen vor schon sehr große Herausforderungen.
Ja, Robert, so ist das. Also, und das bestätigen offenbar auch viele der Hafenvertreter bei der Versammlung in Paris. Das Kerngeschäft mit dem Umschlag von Gütern schrumpfe, sagte etwa Daan Schalk. Er ist der CEO des belgisch-niederländischen North Sea Port. Und die Einkünfte daraus machten bereits nur noch 38% aus. Das hat mich echt überrascht. Und um künftig wichtige Kunden zu halten, müssten sich die Häfen für die Schaffung der nötigen Bedingungen einsetzen und zum Beispiel die Rolle von Organisatoren spielen. Setze ein Hafen etwa auf langfristige Geschäfte mit einem Stahlwerk, das künftig klimafreundlich produzieren muss, sollte er sich Gedanken machen, wer dafür eigentlich den Wasserstoff anliefern, verflüssigen oder entsprechende Pipelines bauen kann, sagte Schalk.
Tja, Häfen müssen sich also modernisieren und neu aufstellen. Tja, und dafür brauchen sie Geld. Hierzulande ist die Unterstützung der Seehäfen durch den Bund ja seit langem schon ein Reizthema. Zudem übrigens, muss ich wieder drauf zurückkommen, auf die BLG, Frank Dreke eine klare Meinung hat. Und die hat er am Montag auch wieder geäußert. Da sollten wir mal reinhören, finde ich.
Ja, absolut.
Meine persönliche Frustration, kann ich gar nicht genug Ausdruck geben, wie der Bund sich verhält. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon 10-mal in der Presse gesagt. Beim Bundesverkehrsministerium finden wir als Häfen möglicherweise mittlerweile Gehör, nur leider kein Geld. Beim Bundeswirtschaftsministerium finden wir Gehör, aber auch kein Geld. Also keiner kümmert sich so richtig darum, endlich einmal etwas für die Häfen zu tun. Ich brauche Ihnen allen nicht zu sagen, die Unterstützung von 60 Seehäfen in Deutschland von 38 Millionen, ich wiederhole mich da auch, das ist ein Witz. Und die gewünschten 400 Millionen der Küstenländer sind ein Anfang, aber können natürlich nicht das Ende sein. Und wenn wir uns mal mit anderen Ländern in Europa vergleichen, und da müssen wir leider wieder die unsere Nachbarn dann in dem Fall nehmen, die Holländer und die Belgier, die Häfen als wirklich nationales Projekt angehen und Mittel zur Verfügung stellen, davon sind wir nur träumen.
Ja, das sind natürlich wieder sehr klare Worte von Frank Dreke, aber ehrlich gesagt, wenn man so auf die Zahlen schaut, kann man das irgendwie auch nachvollziehen, finde ich. So, jetzt haben wir aber sehr viel über die Seeschifffahrts- und Seehäfenthemen gesprochen. Ich würde gerne noch auf eine andere Geschichte zu sprechen kommen, die wir diese Woche in der DVZ haben. Es ist leider keine gute Nachricht. Die Insolvenzen bei Spedition und Fuhrunternehmen nehmen deutlich zu. Wie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle ermittelt hat, meldeten im Februar bundesweit 126 Firmen aus dem Sektor Verkehr und Lagerei Insolvenz an.
Ja, so ist es. Und das ist ein neuer trauriger Höchstwert, wie der Insolvenzexperte des IWH Steffen Müller feststellt. Das Institut ermittelt die Zahlen übrigens seit 2020 und im Februar 2023 verzeichnete die Branche nur 79 Firmenpleiten. Von der Entwicklung sind besonders kleinere Fuhrunternehmen in Ostdeutschland bedroht und eines der betroffenen Unternehmen ist das Fuhrunternehmen Treutsch Trans aus Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt. Das haben wir auch ein bisschen porträtiert in der aktuellen Ausgabe. Es meldete im Februar dieses Jahres nach 30 Jahren Firmengeschichte Insolvenz an. Ja, und Grund durch den steigenden Kostendruck geriet das Unternehmen in einen Abwärtsstrudel.
Ja, ich meine, dazu muss man ja auch wissen, es gibt im Osten Deutschlands zwar viele Produzenten, die beispielsweise als Zulieferer für Konzerne in Bayern, Baden-Württemberg oder auch Nordrhein-Westfalen agieren. Aber wenn diese dann aufgrund hoher Energiekosten und Auftragsrückgänge ihre Produktion drosseln, schlägt das natürlich 1:1 auf die Logistikdienstleister durch.
Ja, und hinzu kommt, die Fahrten von Ost nach Westdeutschland werden noch vergleichsweise gut bezahlt. Problematisch sind aber die Rückfahrten. Dann nämlich konkurrieren Fuhrunternehmen aus Sachsen und Brandenburg mit polnischen und tschechischen Wettbewerbern, die ebenfalls auf der Rückfahrt sind. Darauf weist wiederum der Landesverband des sächsischen Verkehrsgewerbes hin. Zwar dürften osteuropäische Frachtführer nur 3 Kaputagefahrten in Deutschland übernehmen, aber ob sie sich daran immer halten, das zweifelt der Verband an.
Ja, und ich meine, zudem eröffnen ja auch polnische Speditionen Niederlassungen in Deutschland, um diese Einschränkung dann wohl auch zu umgehen.
Auch das gehört mit zur Wahrheit. Genau, gut, dann zum Schluss noch eine, sagen wir mal, zumindest etwas bessere Nachricht. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat dem Straßengüterverkehr mehr Fördermittel in Aussicht gestellt. Für De Minimis, Trailerförderung und gewerbliches Schnellladen stellt das Ministerium in diesem Jahr 354 Millionen Euro bereit. Das wurde im Rahmen der Auftaktsitzung der Kommission Straßengüterverkehr bekannt gegeben. In dieser Kommission sind die wichtigsten Verbände aus Industrie, Handel und Dienstleistung vertreten. Ja, und das Gremium hat in seiner Sitzung kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen bereits festgelegt. Der Ergebnisbericht soll nun im Juli vorliegen. So, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare schicken Sie gern an redaktion@dvz.de. Wir wünschen Ihnen dann ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sebastian Reimann.